Herzlich willkommen bei Happiness to go, der Happy Chatty Podcast für den Alltag mit den Therapeutinnen Marie-Rose Klee und Christina Wingenbach. Im wunderbaren Chaos zwischen Familie, Baby, Single-Dasein, Berufsalltag und wirklich guten Gesprächen. Los geht's!
Und es geht wieder los. Eine wilde Fahrt mit meinem Girl Marie und mit mir Christina an einem Montag. Und wir bringen euch Happiness to go.
Yes, wir freuen uns. Ich möchte überhaupt erstmal was klarstellen. Einige Leute haben zu mir gesagt, mit deiner Freundin Christina. Christina, wir kannten uns vorher wirklich nicht. Ja. Also wir haben uns, ja okay, aber jetzt komm, wir waren nicht befreundet.
Nö.
Wir waren uns sympathisch. Also viele Dinge, die ich hier höre, höre ich über Christina das allererste Mal. Genau wie ihr, liebe Lauschis.
Das geht mir auch so, dass ich Dinge über mich selbst erfahre, die ich zum ersten Mal höre. Und auch über dich. Aber stimmt, ja, wir waren nicht befreundet. Wir kannten uns flüchtig, weil wir den gleichen Berufszweig gewählt haben und uns einmal jährlich in der Supervision treffen mit unseren anderen Kollegen.
Also im Moment, mehrmals jährlich in der Supervision, einmal jährlich die Fortbildung, lass es uns so rum.
Genau, so ist es richtig. Hier, Feldwebel muss wieder alles klarstellen. Ist
ja, auf jeden
alles,
Fall.
Alles in Struktur packen muss sein. Aber ich kann mich sogar daran erinnern, Marie, dass du mich am Anfang gar nicht so sympathisch fandest.
Nein, überhaupt
nicht. Nein, ja. Ich dachte mir auch so, ob wir zwei warm werden, weiß ich nicht, weil wir halt wirklich im Kern zwar gleich sind, das aber anfangs nicht gesehen haben, klar, keiner legt gleich seinen Kern auf den Tisch und im Außen so unterschiedlich.
Ja, also ich dachte, du hast ja eine sehr gute Eigenschaft, die Dinge einfach sehr klar zu sagen und auch manchmal krasser, als sie sind.
Ja, ich habe einen Hang zur leichten Übertreibung, das stimmt.
Ja, ich ja auch, verstehst du? Und ich bin ja meistens sehr, sehr, sehr freundlich im ersten Kontakt.
Ja.
Und dich habe ich so als sehr direkt wahrgenommen und dann dachte ich, oh je, Mine, die macht mich einfach platt.
Ja, scheiß die Wand an. Warum soll ich hier noch rundherum irgendwie schwurbeln, wenn ich doch gleich sagen kann, so Butter bei die Fische, so sieht's aus.
Genau. Und ich dachte, mein Gott, die hat aber auch immer was zu sagen.
Oh ja, ich weiß, das nervt sehr viele Menschen. Manchmal nervt es mich auch. Aber es muss dann raus. Das ist so ein Impuls. Ich glaube, kann man das so sagen? Ich sag's jetzt einfach mal. Ich glaube, so fühlen sich Touretter, wenn die so einen Druck haben, dass es jetzt raus muss. Dieses und das ist bei mir dann in Wort. In Wort und Sprache.
Das ist witzig. Also ich merke manchmal, dass wenn ich nervös bin, dass ich mehr sage, als ich sagen müsste und mir im Nachhinein denke, was hast du da eigentlich gerade erzählt? Also bestes Beispiel vorhin, ich war Gassi mit Eddie und Kunibert und habe dann eine Nachbarin getroffen, die ich sehr, sehr, sehr sympathisch finde, die mit der ich schon 3-4 Mal am Zaun ein Pläuschlein gehalten habe, was ich ja liebe. Und heute habe ich sie nach ihrer Handynummer gefragt.
Hast du nicht gemacht?
Doch. Und ich war dann so nervös, dass ich sie jetzt nach ihrer Handynummer frage, dass ich dann noch 5 völlig unnötige Sätze hinten dran gereiht habe. Sowas wie, haha, jetzt frage ich dich nach deiner Handynummer, wie bei einem Date. Und dann habe ich noch gesagt, ah ja, ich war ja ein bisschen nervös, dich zu fragen, weil ich nicht wusste, ob du das jetzt komisch findest, wenn ich, also habe einfach so völlig sinnlose Sätze noch hinterher geblupselt, weil ich wirklich aufgeregt war. Aber ich habe die Handynummer gekriegt und wir werden bald ein gemeinsames Gassi machen, haben wir uns verabredet für.
Nein. Und nach wie vielen Dates, nach wie viel Mal Seelen hast du sie dann nach der Handynummer gefragt?
Ich bin schnell, 3-mal.
Oh, okay, da gehst du aber richtig gleich ran hier.
Ja.
Okay, ich bin stolz auf dich. I'm proud of you, girl. Hast du gut gemacht.
So, ich freue mich dann vom Gassi zu berichten. Hoffentlich geht uns dann auf so einer halben, dreiviertelstündigen Gassi-Tour die Gespräche nicht aus.
Das glaubst du doch wohl selber nicht. Wenn ich ruf mich an und schalte mich dazu.
Okay,
gut. Ich habe hier einen Telefonjoker.
Wir sind schon mitten im Thema. Also eigentlich sind wir noch gar nicht im Thema, aber wir tun einfach mal so, als wären wir mitten im Thema. Wir wollten, letzte Woche haben wir geteasert, dass wir diese Woche über das Jenseits sprechen. Und ich habe mir überlegt, lass uns das doch, also wir können das jetzt über eine Rubrik aufdecken, ne? Der Deep Dive der Woche geht quasi so deep, dass er ins Jenseits geht. Ich mache hier mal einen kleinen Spoiler-Alert, wir sprechen über den Tod. Wenn das ein Thema ist, was dich triggert, dir Angst macht, was auch immer, dann mach halt aus oder hör es mit jemand anderem. Wenn du sonst weiterhören möchtest. Ich denke, wir werden das auf eine sehr lustige, humorvolle Art und Weise beleuchten.
Ja, bloß nicht ausschalten, weil dann hast du ja noch mehr Terror jetzt in deinem Kopf. Wir machen da noch ein schönes Reframing um den Deep Dive. Also wie kann man den Tod denn noch schöner darstellen?
Ja,
würde ich sagen.
Würde ich auch sagen. Hast du das in deiner Praxis oft, dass Menschen Angst vorm Tod haben?
Ich würde sagen, jeder Zweite.
Ja, ja. Würde ich auch sagen.
Ja, also es ist
bewusst und unbewusst,
Thema.
Würde ich ja. auch sagen.
Ja, definitiv. War bei mir lange Zeit auch so. Und ich springe jetzt einfach mal rein. Bis zu dem Zeitpunkt, als ich selbst gestorben bin. Also Grüße aus dem Jenseits. Und dann bin ich wieder zurückgekommen, weil die mich da oben nicht wollten. Die wollten mich einfach nicht. Ich sag jetzt einfach mal da oben, weil sich die Vorstellung für mich einfach besser anfühlt. Gerade meine ganzen verstorbenen Liebsten, Omi, ich grüße dich von da oben, guckst du auf mich herab. Die Vorstellung ist für mich gut, wenn ich weiß, dass meine Lieben von drüben immer noch auf mich aufpassen. Und ich weiß auch, dass es so ist. Spoiler-Alarm.
Weil es ein Gefühl ist oder weil du es gesehen hast?
Beides, würde ich sagen.
Also nochmal für alle, die es gerade nicht verstanden haben. Christina hatte eine Nahtoderfahrung. Mhm. Und das ist das, was ich den Menschen, die zu mir kommen, noch immer sage, was ich selbst auch so gemacht habe. Mich mit denen, die dem Tod am nächsten gekommen sind, beschäftigt. Und das sind Menschen, die eine Nahtoderfahrung haben. Und es gibt ein tolles Buch dazu von Anke Ewerts, 9 Tage Unendlichkeit. Das kann ich sehr empfehlen dazu. Aber es gibt auch, wie gesagt, heute im Podcast Christina. Christina, wie war das bei dir?
Ja, super. Anders kann ich es nicht beschreiben. Also ich glaube, alle Worte der Welt würden nicht ausreichen, um diesen Zustand zu beschreiben. Ich bin in eine Situation gerutscht, die sehr schnell vonstatten ging. Ich hatte eine Zyste an meinem rechten Eierstock. Diese Zyste war so groß, dass sich der Eierstock um die eigene Achse gedreht hat. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, als ich morgens aufstand und hatte extreme Schmerzen und bin davon in Ohnmacht gefallen. Dann wurde ich ins Krankenhaus gefahren und dann hieß es gleich Not-OP. Und dann haben sie mich intubiert in Panik, weil sie wussten, dass es schnell gehen muss. Oder vielleicht war es auch ein Assistenzarzt und musste üben.
Okay, komm, überspring bitte die Krankengeschichte. Komm zum Punkt. Du warst dann weg und warst drüben.
Ich
jetzt hier nicht
sagen.
So viel, nee, nicht jetzt hier da in dem Brei rumwühlen.
Du, jetzt ist aber immer gut hier. Ich wollte nur sagen, wie es dann passiert ist. Die haben mir die Luftröhre aufgeschlitzt und ich bin an meinem Blut erstickt. Das wollte ich noch mal kurz zur Kunde
geben. Ja, aber das ist doch ekelhaft, Christina. Das
Nein.
wird keiner hören. Wir wollen hören, wie du mit den Engeln Harfe gespielt hast. Wie die da im Krankenhaus versagt haben.
Okay. Die haben nicht versagt, die haben ihren Job gemacht. Aber es ist dann so gekommen und dann war wirklich so dieses Licht, von dem alle immer sprechen. Und dieses Licht zieht einen magisch an, wie Motten das Licht. Und da stand mein Schutzengel. Der war wirklich sehr groß. Ich hatte zwar keine Augen und keinen Körper und gar nichts, mit was ich irgendwie meine 5 Sinne hätte haben können. Trotzdem sieht man auf eine andere Art und Weise, trotzdem fühlt man, trotzdem riecht man, aber es ist alles, auch der Zeitfaktor, es ist nicht greifbar. Da drüben gibt es keine Zeit. Wenn du mich fragst, war ich da drüben mehrere Monate, aber es waren nur 3 Minuten. Und mein Schutzengel hat sich namentlich vorgestellt, Ismael. Ich grüße dich, Ismael, du machst einen tollen Job, ich bin ja immer noch da. Und ein buckliger Mann, den ich sehr, 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 sehr doll liebe. Ich kannte ihn aber nicht. Also zu Lebzeiten habe ich ihn nicht getroffen. Ich wusste aber, uns verbindet etwas sehr stark. Und dann war da so ein kleines Gespräch, so von wegen, du machst einen tollen Job, bist aber nicht auf dem richtigen Weg. Ich habe damals einen Job gemacht, der mir keinen Spaß gemacht hat, eine toxische Beziehung und alles drumherum war nicht schön. Und ich möge doch wieder zurückkehren und den Menschen helfen, weil ich ein Lichtarbeiter bin. Ich bringe Licht in die Herzen der Menschen. Ich habe das natürlich nicht verstanden. Ich wollte da drüben bleiben und die haben gesagt, nee, es ist soweit, du musst wieder zurück. Aber back on the track. Und dann habe ich nur den Sog gespürt, wie man mich wieder zurückgeholt hat in meinen Körper durchs Defibrillieren. Übrigens auch keine schöne Erfahrung, kann ich sagen. Aber ich hatte danach ein Gespräch mit meiner Oma, weil mich das nicht losgelassen hat, wer dieser alte Mann war. Und habe ihr beschrieben, wie er aussah. Und dann sagte sie so, warte mal kurz. Und wühlt da in ihrer alten Kommode rum und zeigt mir ein ganz zerflettertes Schwarz-Weiß-Bild von eben diesem Mann. Und fragte mich, ist er das? Und ich sag, ja, wie kann das denn sein? Und dann sagte sie, das ist mein Vater. Und das ist mein Uropa, der Max. Auch Grüße an dich, der passt immer noch auf mich auf. Ich rede auch oft mit ihm. Und er wollte mich immer kennenlernen zu Lebzeiten, ist aber vor meiner Geburt leider verstorben und hat dann so praktisch den Weg zu mir gefunden, als ich da dann mal kurz drüben war, um Hallo zu sagen, um mir zu sagen, dass ich seine Gaben, die er hatte, weil er damals Geister beschwört hat, sehr spirituell war, Hand aufgelegt hat, doch bitte weiterführen sollen, die Menschen, den Menschen helfen soll. Das ist so meine Aufgabe und das ist auch die Aufgabe, die ich heute vollführe und meine Passion gefunden habe. Ich liebe das, was ich tue. Das zum kurzen Jenseitsbesuch.
Gut, dann würde ich sagen, gibt es jetzt für alle eine Runde Parmesan und damit rappen wir diese Folge ab. Ich weiß gar nicht, was ich zuerst fragen soll. Ich habe dazu keine Frage, weil ich zum Beispiel ganz fest daran glaube, dass es Dinge gibt, na, das ist immer so, weißt du, wenn man sagt, ich glaube daran, es ist so ein gefühltes Wissen. Ich weiß nicht, ob die Lauschis was damit anfangen können, dass man irgendwie weiß, das stimmt jetzt.
Ich denke
oder
schon,
dass sie
damit
jetzt,
was anfangen können.
Ja, so beispielsweise, dass wir eine Ahnen- oder Ahnengeschichte haben, ja. Dass ungelöste Themen sich über Generationen weitergeben können.
Ja. Ja.
Dass wir, ich habe auch schon ein ganz tolles Seminar mal besucht, da haben wir quasi Rückführungen gemacht in tiefer Trance. Das war auch eine total abgefahrene Sache, also quasi in vergangenen Leben eintauchen. Und ich will einfach mit dieser Folge jedem Lauschi Mut machen, seine eigene Wirklichkeit dazu zu erforschen.
Ja.
Statt wegzugucken. Weil die Wahrheit ist doch, Christina, es lebt sich doch so viel einfacher seitdem für dich, nehme ich jetzt einfach mal an.
Total. Bei allen großen Entscheidungen oder wenn ich vor einem Problem stehe, spreche ich mittlerweile mit meiner Omi, weil sie auch drüben ist oder oben ist, je nachdem, wo es ist, und mit meinem Uropa und ganz oft mit meinem Schutzengel, dadurch, dass er mir den Namen verraten hat. Also der macht einfach einen großartigen Job. Und wir haben doch so viele Situationen im Alltag, wo wir denken, oh, puh, da habe ich nochmal Schwein gehabt. Da spreche ich gleich mit ihm und sage, geil, auf dich ist immer Verlass. Und man hat dann so dieses Gefühl, dass man nie alleine ist. Wir sind nicht alleine. Und meine Mama sagt immer so, oh, redest du immer noch mit den Toten? Das ist doch gruselig. Warum? Also gut, mein Uropa kannte ich nicht. Ich weiß aber, wie er vom Wesen her war. Meine Oma kannte ich und warum sollte ich vor ihr Angst haben? Ihr Wesen kannte ich doch schon und ihr Körper ist nur gerade nicht mehr da und greifbar.
Vor allem, was, also du kannst ja nur Angst haben, wenn du irgendwas befürchtest.
Ja.
Na, also was wäre das überhaupt für ein Horrorszenario? Ich kann mir da nichts vorstellen.
Keine Ahnung, Erdbeben, Bilder fallen von der Wand oder ich kann es dir nicht sagen. Vielleicht haben die Leute auch einfach zu viel Poltergeist geschaut. Ich kann es dir nicht sagen. Also ich finde es nicht gruselig. Mir macht es meinen Alltag leichter.
Ja.
Und ich bitte auch gerne um, wie soll ich sagen, Tipps und Tricks oder vielleicht eine Lösung in Form von meinen Träumen, weil ich der Meinung bin, dass wenn wir träumen, hatten wir ja auch die Folge schon drüber, dass wir dem Jenseits schon etwas näher sind oder den Verstorbenen und dass das eine coole Basis ist, um mit ihnen in Kontakt zu treten. Und meine Oma macht das regelmäßig. Wenn ich sie vorm Schlafen gehe, etwas frage, dann habe ich am nächsten Tag eine Antwort und wenn ich mich an die halte, geht immer alles glatt. Und wir dürfen ja nicht vergessen, Einschlafen ist ja der kleine Tod, bezeichnet man ja auch so, weil ja wirklich beim Einschlafen, beim Loslassen die Übergabe von Bewusstsein zu Unterbewusstsein eine Atmung aussetzt und einen Herzschlag. Und deswegen haben auch viele Kinder am Anfang Angst einzuschlafen, weil sie ja erst kurz auf dieser Erde sind und nicht gleich schon wieder sterben wollen. Und wir haben wirklich einen kleinen Minitod jedes Mal, wenn wir einschlafen.
Die haben Schlange gestanden, um hier zu inkarnieren bei der Party.
Ja. Ja, genau. Ja, und ich finde...
Ich sag das Kunibert auch immer, du kannst loslassen, ist alles gut, alles
safe.
Du
kommst safe. Wieder zurück.
Kommst wieder zurück. In anderthalb Stunden sehen wir uns eh wieder, Buddy. Ich passe derweil auf deinen Körper auf.
Ja, und was ich so faszinierend finde, ist, dass es da drüben kein Zeitgefühl gibt. Also es waren nur 3 Minuten und für mich war das eine Ewigkeit. Das kann man gar nicht fassen, aber es ist auch das Gleiche wie mit dem Schlafen. Wenn du dich hinlegst, schlafen, zu einer gewissen Uhrzeit, sagen wir mal um 14 Uhr, und dann wachst du wieder auf und wenn du nicht auf die Uhr blicken würdest, würdest du ja gar nicht wissen, wie viel Uhr es ist. Also du hast ja auch kein Zeitgefühl im Schlaf. Ne? Und deswegen ist auch dieses zeitlicher Druck, zeitlicher Stress, in meiner Welt existiert das so nicht mehr, es sei denn, ich mache Dinge auf den letzten Drücker, aber dann will ich es ja so, es hatten wir auch schon gehabt, dieses Prokrastinieren. Aber dieser zeitliche Faktor, der ist menschengemacht und den kann man wirklich so aufs Minimum runterschrauben, dass das nie ein Stressfaktor sein sollte in deinem Leben.
Ja.
Ja.
Und was noch?
Jeder Mensch hat einen Schutzengel. Das weiß ich, weil ich es gesehen habe. Warum sollte ich einen haben und andere nicht? Und es
ja, also das will ich auch übrigens nochmal sagen. Ne? Ja. Also das, was Christina da erzählt, ja gut, ne, muss jetzt keiner ins Krankenhaus und an seinem Blut ersticken gehen. Das würde ich überspringen. Aber tendenziell ist das für uns alle verfügbar.
Ja.
Lass uns doch mal nochmal ein bisschen weiter vorne einsteigen.
Ja.
Das soll ja für die Lauschis eine Bereicherung werden, diese Folge. Ne?
Ja.
Ich meine, du hattest das Glück, dass du eine, wahrscheinlich muss ich die Fragen eher beantworten, weil du hattest ja quasi ein Event und danach war es dir einfach völlig klar, dass du da vertrauen kannst. Mhm. Ne, es war einfach nie eine Frage.
Ja.
Ist das jetzt die richtige Stimme, auf die ich höre? Ist das jetzt die Angststimme? Ja. Ist das jetzt die Intuition? Ist das jetzt die andere Seite? Ist das jetzt was auch immer? Ne? Also da gab es ja dann nie einen Zweifel, weil das war ja einfach gesetzt.
Ja.
Wie macht das jetzt jemand, der nicht so eine Erfahrung hatte?
Das ist eine gute Frage. Haben wir auch oft in der Praxis. Ich sage dann immer, was glaubst du denn? Was ist dein Glaubenskonstrukt vom Sterben oder vom Tod? Und wenn wir das jetzt mal runterbrechen, gibt es jetzt nicht so viele Möglichkeiten. Und dann sagen sie mir so, entweder kommt dann das große Nichts oder keine Ahnung, ich habe schon sehr viel Scheiß gebaut hier in meinem Leben, vielleicht komme ich doch in die Hölle. Und dann sage ich mir, dann lass uns doch mal diese Konstrukte durchgehen und frag dich einfach selbst am Ende, mit welchem hast du das beste Gefühl? Und unser Unterbewusstsein ist ja verbunden mit dem Universum, mit dem Jenseits und mit Gott. Je nachdem, wie du es benennen willst, ist es das große Nichts? Also wir kommen hier auf die Erde, reißen uns den Arsch auf, nehmen so viel an Erfahrung mit, um dann einfach zu verpuffen. Für was? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Also in meinem Konstrukt macht das gar keinen Sinn. Dann würde mir auch der Arsch auf Glatteis gehen, wenn ich daran glauben würde. Alles, was ich hier tue, ist für die Katz. Warum sollte ich mich dann überhaupt noch anstrengen? So, das ist das erste Modul. Das zweite ist, du glaubst an Himmel und Hölle. Sorry, glaube ich nicht dran. Also, wer entscheidet das und was bedeutet überhaupt Hölle und was ist überhaupt Himmel? Das fühlt sich für mich langweilig an, weil du kommst hier einmal her, sammelst Erfahrungen und dann wirst du aufs Ewige verdammt und bestraft oder du kommst ins ewige Paradies, was auf die Ewigkeit gesehen auch irgendwann langweilig sein wird. Gott, wie übel ist das dann? Und dann gibt's das dritte Modell und das ist so meins, dass du wirklich stirbst, das mitnimmst, was du hier alles erfahren hast, dich drüben mal kurz ausruhen kannst und dann wieder entscheidest, wieder auf diese Erde zu kommen. Denn wir wissen, laut der Quantenphysik, Energie kann nicht einfach verpuffen. Die verändert nur ihre Form. Und wo gehen wir hin und was machen wir damit? Und ich bin der Meinung, wir werden wiedergeboren und der Tod ist immer der Anfang von etwas Neuem. Und Sterben an sich ist großartig. Also ich kann nur sagen, wenn man einmal dann losgelassen hat, und ich meine nicht dieses Leiden, bevor man dann verreckt oder elendig zugrunde geht, sondern dieser letzte Atemzug, dieses Loslassen, ist kein großes Ding, das können wir alle. Das ist wie auch auf die Welt kommen. Und dass wir einfach, wie soll ich es sagen, ich habe zwischen den Jahren jemanden begleitet in den Tod von meinen Klienten und da kam der Ausspruch, das war einer der letzten Sätze: Wenn alle Menschen wüssten, wie Sterben ist, es ist so schön, hätte niemand mehr Angst davor. Und genau das meine ich, dieses Loslassen und dieser Übertritt in eine in ein anderes Dasein, das macht echt Spaß und das bringt was Neues. Und es hört nicht einfach auf, es fängt dann eigentlich erst an. Und dann frage ich immer, mit welchem Modell könntest du dich am meisten anfreunden? Und es ist keine Entscheidung jetzt auf Knopfdruck, da darf man erst mal drauf rumdenken.
Ja.
Und dann sagen sie, ja, also das Letzte fühlt sich schon am besten an. Ja, definitiv. Und dann geht es um den Glauben.
Mhm.
Glaubst du daran? Es ist eine Entscheidung.
Ja, und dann natürlich, ne, das Gehirn funktioniert so, wenn du an was glaubst, dann siehst du immer mehr Evidenz dafür, dass das stimmt. Und dann formt sich das, stülpt sich das immer mehr aus.
Genau, und dann generalisiert das Hirn.
Genau.
Und dann ist es Fakt.
Und dann ist es Fakt.
Ja.
Okay, jetzt nochmal eine erfrischende Sichtweise zurück. Kurz bevor wir gehen, spult das Gehirn, sage ich mal, das Leben einmal durch. Im Schnelldurchlauf. Nee, das ist keine Frage. Ich will jetzt auch mal was sagen, Christina.
Ja, ich
wenn
denke,
du mir schon keine Frage stellst, dann. Nee, nicht denken, du hörst mal kurz zu.
Ach du Scheiße. Okay, gut.
Ich weiß. Verstehst du, dieser Podcast kann nur funktionieren, wenn ich dir eine Frage stelle und du reden kannst. Jetzt hörst du zu. Und dann werde ich dich fragen, ob du wirklich zugehört hast. Bin ich sehr gespannt.
Okay.
Weil manche Leute hören ja zu, aber warten im Kopf einfach nur drauf, dass sie wieder was in die Lücke zwängen können.
Oh, das bin ich.
Okay, ich Moment. Frage meine Klienten immer, was willst du in diesem Film sehen? Mm. Ne, wenn sie mir erzählen, ich weiß nicht, was ich in meinem Leben will und ich habe keine Ziele und ich habe kein Nix und ich weiß nicht und überhaupt und ich stecke fest. Ne, dann springen wir gemeinsam an diesen Punkt. Ne, es ist der letzte Atemzug. Mhm. Es geht los in den Strahl der Wärme. Mhm. Und kurz vorher spielt das Gehirn nochmal wie so ein Daumenkino die Situation hintereinander weg. Die schönen, die nicht so schönen, die richtig schönen. Und das Gehirn würde sich ja nur die Highlights merken. Mhm. Was darf auf diesem Highlight-Board sein?
Das ist
und
großartig.
Das ist tatsächlich ziemlich juicy. Weil da sind dann auch solche Sachen wie, kam neulich bei einer Klientin, eigentlich würde sie total gerne in den USA auf einem Pferdehof arbeiten.
Mm.
Ich weiß jetzt gar nicht, wo das herkommt. Sie ist Versicherungsfachangestellte oder wie das heißt. Also sowas ganz anderes.
Ja, ist ja voll naheliegend, ne? Versicherung, ja. Pferde, klar.
Na, das ist ja meistens das, was im Kopf auch diese Depression auslöst. Es ist so dieses, ich stehe hier und das, was ich möchte, das scheint so weit weg.
Ja.
Weil ich habe das Geld nicht und ich müsste erst mal dahin und überhaupt und dieses und jenes und der Kopf baut nur Probleme.
Ja.
Weil, und jetzt kommt ein kleiner Deep Dive, ich habe mich diese Woche erwischt, wie ich mich selbst sabotiert habe.
Nein.
Doch. Und zwar auf so eine ganz perfide Art und Weise. Ich habe mit meinem Mann Streit angezettelt, also mehrfach versucht, Streit anzuzetteln. Das hat leider nicht funktioniert.
Oh nein, Mitleid.
Der hat sich überhaupt nicht provozieren lassen.
Guter Mann.
Und ich habe es wirklich versucht, der kennt mich halt leider auch ein bisschen. Und ich hatte Auftritt und ich war wegen diesem Auftritt sehr angespannt. Wegen Kunibert, die Babysitterin hatte Grippe, es war das erste Mal, spontan wurden die Räume noch gewechselt, ich musste mein Stück umschreiben, es war ungefähr alles. Und ich war sehr angespannt und ich wollte quasi, weil ich wusste, er kommt und hilft mir, dass er so genervt ist von mir, dass er sagt, nö, mach deinen Scheiß alleine. Hat er aber nicht gemacht.
Gott, also er ist böse von dir und wie toll von ihm.
Ja, richtig krass. Und das ist das, was ich bei ganz vielen Menschen auch beobachte und eben auch bei mir. Es ist dieses, ja gut, und dann tue ich so, als würde ich in die Richtung gehen, aber dann mache ich doch nochmal eine kleine Selbstsabotage hintendran, weil es ist besser, wenn ich aufgrund externer Faktoren in Anführungsstrichen scheitere, als wenn ich mir eingestehe, ich habe einfach gerade richtig Stress und es ist richtig unangenehm.
Ja.
Weil, Spoiler Alert, es wird unangenehm werden auf dem Weg.
Ja.
Ne? Also der Weg zu einem neuen Ziel, da ist immer auch ein kleiner unangenehmer Faktor dabei.
Ja, ich würde noch nicht mal klein sagen, der ist sogar groß. Das ist ein richtig großer Penner. Sorry, kann man nicht schönreden, wollen wir nicht. Da darfst du rein und fühlen, das ist unangenehm, aber so richtig.
Ja. Das und das tolle Gefühl entsteht in meiner Welt dann dadurch zugelebt zu sein.
Ja.
Und ja, das macht auch Selbstbewusstsein übrigens. Ne? Ich nehme mir was vor und ich mache das dann.
Ja, und das stärkt deinen Selbstwert. Auch oft Thema, ne? Was ist Selbstwert? Was ist Selbstbewusstsein? Wie kann ich das stärken? Genau mit solchen Dingen, dass du mit dir selbst durch die Scheiße kriechst.
Absolut, weil ich mein Selbstbewusstsein entsteht nicht dadurch, dass ich den Beruf mache, den meine Eltern für mich ausgesucht haben, das studiere, was sowieso alle studieren, in dem gleichen Dorf wohne, wo sowieso immer schon alle gewohnt haben, einen Mann heirate, der eh nicht zu mir passt und dann drei Kinder in die Welt setze, weil meine Mutter hatte auch drei Kinder. Ja, da entsteht kein Selbstbewusstsein.
No. Auf gar keinen Fall. Da entsteht minus Selbstbewusstsein.
Ja, genau.
Ja, und aber coole Story.
Also, und das ist halt immer die Frage, ne? Was will ich in diesem Film sehen? Und ich stelle mir die auch permanent, weil ich habe ja auch so gar nicht das Gefühl, fertig zu sein mit irgendwas, sondern eher auf so einem Plateau.
Ja.
So nach dem Motto, jetzt ist gerade gut. Und ich hatte in meinem Leben viele Jahre, wo mein Nervensystem extrem angespannt war, weil ich nicht wusste, bin ich finanziell safe? Wie lange bin ich finanziell noch safe? Wie geht das beruflich weiter? Was möchte ich überhaupt machen? Wie soll das sein? Also diese ganzen Fragen, die sich, sage ich mal, stellen ab dem Alter von 15 bis 30, haben mein Nervensystem extrem krass beeinträchtigt. Und ich hatte das jetzt erst vor ein paar Jahren das erste Mal, dass ich an so einem Samstag zu Hause war und dachte, krass, du bist gar nicht im Alarm. Du bist gar nicht gestresst. Es gibt gar keine Gefahr. Es gibt gar nicht tausend Sachen, die du noch erledigen müsstest. Es ist einfach gerade alles gut. Und jetzt kannst du aus diesem, es ist alles gut, weiter was draufbauen.
Aber findest du, dass dieses es ist alles gut ein angenehmer Zustand ist? Weil sehr oft war dieser Zustand für mich unangenehm, weil ich mich eben an diesen Alarmzustand gewöhnt habe und dachte mir, das ist langweilig gerade. Was ist mit meinem Leben?
I hear you, sister.
Yes. Ja.
Also ich weiß es noch genau, es war so, dass ich unruhig wurde, weil mein Körper so ruhig war.
Dankeschön.
So war es genau, ganz das genau. Und dann dachte ich so, hä? Wieso? Was ist? Und dann habe ich natürlich wieder versucht, dann in meiner Beziehung ein paar Probleme irgendwie rein zu interpretieren. Oder sonst noch ein paar Sachen, irgendwo Probleme gesucht, bis ich gemerkt habe, Moment mal, es ist tatsächlich alles gut, aber dein Nervensystem checkt das nicht.
Ja. Ja, das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich nach der Trennung erstmal alleine sein will. Na, also ich habe das auch ganz oft in der Praxis, werde ich immer gefragt, ja, wenn ich mich jetzt trenne und es liegt zum Beispiel eine toxische Beziehung vor, dann hat man sich ja vorher an dieses Drama schon gewöhnt, ne? Dieses Auf, Ab, Adrenalin und dann wieder Enttäuschung, Adrenalin und Dopamin und Oxytocin. Und wir sind einfach Hormon-Junkies. Und dann ist diese Beziehung vorbei. Dann fällt man erstmal in ein Loch, weil man hat ja keinen Trigger mehr, der einen immer wieder zum Aufbrausen bringt. Und dann tritt irgendwann ein Mann ins Leben oder eine Frau, ein neuer Partner, der genauso ist, wie wir es immer haben wollten. Und dann ist er auf einmal super langweilig. Ja klar, weil der kein Drama macht. Und dann ist das immer so, ja, der tut alles für mich, sie tut alles für mich. Ja, aber das ist doch genau das, was du wolltest. Ja, und egal, was ich mache, ich werde einfach geliebt. Okay, wollen wir das oder wollen wir das? Ja, aber irgendwie fehlt mir was. Ja, das Drama, das darfst du für dich dann erstmal heilen. Ne? Also dieses Auf und Ab. Und ich kenne es von mir auch. Es ist so vertraut. Aus meiner Kindheit gab es nur Auf und Abs. In ganz vielen Beziehungen gab es nur Auf und Abs. Und jetzt denkst du dir so, alleine sein ist jetzt erstmal gut, dass ich dieses Thema für mich kläre, dass wenn der Mann vor der Tür steht, dass ich bereit bin für ihn und dieses Langeweile-Gefühl als schön empfinde und haben will.
Das ist so Goldstaub, ey. Ohne Mist, es ist Goldstaub. Weil das ist wirklich ein Punkt. Und ich habe das auch in der Therapie oft, dass ich dann wirklich sage, es ist alles in Ordnung.
Ja.
Ne, gerade bei, sage ich mal, Angstpatienten, das Nervensystem ist so durcheinander. Und es ist so diese Achterbahn gewöhnt, dass es einfach auch ein bisschen braucht, bis sich das normalisiert.
Deswegen.
Und das Schlimmste ist dann wieder aufzusteigen.
Ja, und deswegen liebe ich Paniker so. Ich war ja selbst so ein Panikhäschen. Aber wenn Paniker, ich meine, wir arbeiten gleich, wir zwei, wenn Paniker von uns eine Stopptechnik bekommen, also eine Technik, damit die Panikattacke eben nicht mehr ausbricht und wenn man das Hirn umprogrammiert, dann kommt es irgendwann zu dem Punkt, dass Ruhe im Kopf ist. Und diese Ruhe ist so angsteinflößend und so gar nicht vertraut, dass viele in dieser Ruhe nervös werden und dann eine neue Panikattacke bekommen, weil es jetzt ein neuer Zustand ist, mit dem sie nichts anfangen können. Und das ist großartig. Das ist der beste Schritt, der passieren kann in der Therapie. Da wären wir wieder beim Reframing.
Es ist genau wie was mit Angst auch häufig ist. Es ist quasi, die Angst ist gerade nicht da.
Ja.
Und dieser Zustand ist so ungewöhnlich, weil der Körper gerade ein bisschen zur Ruhe kommt, dass dann wieder die Angst vor der Angst kreiert wird in diesem Vakuum, nenne ich es jetzt mal so ein bisschen.
Ja. Und das ist großartig. Ich liebe diese Art zu arbeiten. Das ist einfach großartig.
Be careful what you wish for.
Yes, I know. Ich für mich brauche es jetzt nicht, aber ich helfe gerne Menschen, die dieses Problem mit anschleppen.
Problem.
So. Aber bevor du was sagst, warte, ich stelle jetzt mal eine Frage.
An mich oder an Kunibert?
An dich. Kunibert könnte sie wahrscheinlich, wenn er schon richtig sprechen könnte, besser beantworten als wir zwei, weil er ja näher am Jenseits dran ist als wir. Der ist ja erst kurz hier. Wir erst seit 25 plus Jahren. Und was ist dein Konstrukt vom Sterben und vom Tod? Was passiert?
Also, lange oder kurze Antwort? Wie viel Zeit haben wir noch? Moment, der kleine Feldwebel muss auf die Uhr gucken. Wobei wir schon das Feedback bekommen haben, es darf ruhig ein bisschen länger sein.
Wir sind zu kurz.
Dann gibt's die lange Antwort. Ja. Ich hatte in der Pubertät, wahrscheinlich war das auch der Hormonumschwung der Pubertät, Angst zu sterben, Angst, dass Menschen sterben, die ich liebe. Wie habe ich es gemacht? Mit dem schwarzen Nichts. Also da war dann ein schwarzes Nichts, in das ich mich gestürzt habe gedanklich. Mhm. Und das hat mir nie wieder jemanden sehen, den ich liebe, für immer allein im schwarzen Nichts. Mhm. Da konnte ich schon mal in der Straßenbahn aus dem Stand anfangen zu weinen. Mhm. Und mein Schulweg war damals relativ lang, so eine halbe, dreiviertel Stunde mit der Bahn. Und da konnte ich mich da prima reinsteigern. Ja, und das war auch der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, ich muss jetzt hier irgendwas ändern und habe angefangen, mich damit auseinanderzusetzen. Und das kam immer mal wieder in so Phasen. Jetzt seitdem, ich würde sagen, ich habe meine Oma bis kurz vor den Tod begleitet. Mhm. Und die ist sehr friedlich gestorben und sehr gerne gestorben. Mhm. Für die war das wirklich, für sie war es eher doof, ihre Söhne zurückzulassen, weil sie wusste, sie macht denen damit Kummer. Ja. Und ich bilde mir auch ein, dass da auch noch so ein bisschen was wie ein Kontakt ist. Also sie hatte eine kleine Amsel, die sie gefüttert hat mit Rosinen bei sich im Garten, Emil. Und das war echt dann so wie ein bisschen wie ihr Haustier. Und das war total süß. Und Emil, also ich sehe immer Amseln zu besonderen Momenten oder wenn so, also es ist irgendwie ganz komisch, das zu sagen. Für mich ist es dann halt wie ein Zeichen. Mhm. Also ich sehe Amseln auch zu so Momenten, wo ich so denke, ach so, ja, okay.
Ne? Verstehe.
Weißt du, es ist irgendwie ganz so. Das heißt, ich denke, es gibt, wir lösen uns nicht auf, wir bleiben in irgendeiner Energieform hier und die können wir auch anzapfen von denen, die bereits verstorben sind. Mhm. Ich glaube auch daran, dass wir quasi hier auf der Erde wie so auf einem Bootcamp sind.
Ja.
Der dualen Gefühle, das wollen wir hier erleben, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, mit diesem ganzen Menschsein umgehen lernen, was ja nun wirklich, ich meine, Menschsein, it's a lot.
Definitely, ja.
Ja, also. Ja. Und ich denke, wir kommen wieder.
Ja, also das gleiche Konstrukt wie bei mir auch. Und ich finde, das beruhigt.
Und auch das, ne, wir haben uns nicht abgesprochen. Das ist auch oft dieses, wie soll ich sagen, wenn ich meine, ich hatte ja einfach nur die Intuition, dich zu fragen. Du wusstest noch nicht mal, dass ich vorher einen Podcast gemacht habe.
Das stimmt.
Also wir wussten überhaupt, es war wie eine Eingebung beim Spazierengehen. Ich frage Christina.
Und warst du genauso aufgeregt wie bei deiner Nachbarin, als du um die Handynummer gebeten hast? Ich akzeptiere nur ein Ja.
Ich wollte gerade Nein sagen, weil ich hatte so ein tiefes Gefühl von, ich glaube, das soll so.
Ja.
Und das Witzige ist, ich wollte erst dich fragen, dann hat sich eine andere Person dazwischen geschoben, die ich dann gefragt habe, obwohl ich lieber dich fragen wollte. Und die Person, die sich dazwischen geschoben hatte, also in meinem Kopf, die hat auch abgesagt. Und dann war ich so,
oh mein Gott,
das ist ganz gut, dass sie abgesagt hat, weil Christina war, wenn ich richtig hingefühlt hätte, wäre die erste Variante gewesen.
Aber ich bin jetzt keine zweite Wahl, oder?
Auf gar
ich war schon
Fall.
Immer die erste Wahl.
Sure.
Also, weißt du, was richtig, richtig freaky ist? Dass diese Amsel Emil heißt, weil als ich mal darüber nachgedacht habe, so vor 10 Jahren, eventuell will ich Kinder, will ich keine Kinder, war für mich klar, mein erstes Kind ist ein Sohnemann und den nenne ich Emil. Und jetzt kommst du mit der Emil-Amsel um die Ecke. Das ist doch der abgefahrene Wahnsinn, was hier passiert gerade.
Also Christina, wir machen es so, wenn du bis zum Ende der Woche 3 Amseln gesehen hast.
Dann krieg ich Emil.
Dann kriegst du einen Emil.
Da bin ich jetzt echt mal gespannt. Oh mein Gott. Übrigens hatten wir diese Frage schon mal gestellt in einem von unseren Podcast-Folgen, ob man mit 42 zu alt ist fürs erste Kind. Ich habe sehr viel Zuspruch erhalten. Erstmal vielen Dank an euch Lauschis. Wir kriegen so viel Support von euch. Es ist einfach hilarious. So, ich liebe es. Es ist so toll. Und dann hieß es, Christina, man ist nie zu alt. Und eine Freundin sitzt auch an der Quelle, die arbeitet im Kindergarten. Da sagt sie, 42, 45 fürs erste Kind, das ist mittlerweile schon fast Standard.
Ja.
Da habe ich mir gedacht, also, okay, der Zug ist noch nicht abgefahren, ihr liebe Lauschis.
Es ist einfach, Christina, ich weiß nicht, also meine Mama hat zu mir gesagt, also ne, meine Mama hat ja 4 Kinder gekriegt. Mhm. Das muss man ja dann schon wirklich wollen, auch im das Abstand von 0 bis 8 Jahren, also auch sehr dicht hintereinander sozusagen, oder 0 bis 9. Und ich war ja lange nicht sicher, ob ich möchte.
Ja.
Weil, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, dieser geplante Kontrollverlust, der ein Kind ja letzten Endes ist,
ja,
ist, das ist wie jeder Kontrollverlust das Geilste und das absolut Mindblowingste und gleichzeitig so, oh mein Gott.
Das Schlimmste.
Das Schlimmste.
Ja.
Und es ist quasi ein, ich sag, ich habe so einen neuen Opener bei meiner Bühnenshow und dann sage ich immer so, ich bin vor kurzem Mutter geworden und dann, ich habe mich langsam rangetastet und so weiter und dann sage ich immer, ja, Mutter sein ist eine Erfahrung zwischen Traum und Trauma.
Das ist, ich glaube, das ist ein ganz guter Ausspruch dafür, oder?
Ja, und es ist wirklich, ja, es ist einfach, also ich hätte nicht gedacht, dass ich es so genießen würde. Und meine Schwester, die schon 3 Kinder hat, die macht auch sich immer so ein bisschen witzig über mich, weil ich bin dann so, und da war er so süß, und da war er so süß, und hier hat er das gemacht. Und sie so, du bist schon ein bisschen vernarrt in dein Kind. Und ich bin so, ein bisschen? Völlig hin und weg. Also ich würde Emil befürworten. Mhm. Und ich würde sagen, damit schließen wir die heutige Folge.
Emil also, wartet im Jenseits aufs Emil Ankommen.
Er freut sich jetzt, dass es endlich durch diesen Podcast die Message bei dir angekommen ist. Jetzt darf natürlich noch ein Emil-Papa sich finden.
Ja.
Weil ich wirklich sagen muss, dass es eine Freude, die so schön ist, wenn man die zu zweit teilen kann.
Ja. Das glaube ich dir.
Also alle alleinerziehenden Mütter, vor denen ziehe ich den Hut, die brauchen in meiner Welt ein gutes soziales Netz, damit man das teilen kann.
Ja.
Also die Arbeit und die Freude.
Ja.
Ach, und dann ist ja übrigens, weißt du, Christina, ist ja auch die Frage, was ist halt Emil für ein Typ?
Ja.
Also
natürlich cooler.
Ein cooler, genau.
Ein cooler Typ.
Und ein cooles Schreibaby die ersten 3 Monate, klar bringt dich das in den Rand.
Auf jeden Fall.
Das ist nicht schlimm, weil du kommst an den Rand des Wahnsinns auch wieder zurück.
Back on the track.
So, liebe Lauschis, wir hören uns nächsten Montag wieder. Vielen Dank fürs Hören, fürs Weiterempfehlen, fürs drauf rumdenken, was passiert hinter dem Jenseits. Wenn du wüsstest, wann du stirbst, Christina, also würdest du es wissen wollen?
Nein, nein und nochmal nein. Also ich glaube, wenn die Zahl noch sehr weit in der Zukunft stehen würde, würde das erstmal ein Gefühl von Sicherheit vorgaukeln. Aber umso näher dieser Tag rückt, umso schlimmer ist es doch. Ich glaube, wenn das letzte Jahr angebrochen ist und du kennst den Tag X, um Gottes Willen, nein, ich will es nicht wissen. Mhm. Ich wünsche mir für mich und für meine Liebsten, dass es schnell geht. Ist für die Hinterbliebenen immer blöd, aber für dich als Sterbende ist es, glaube ich, ganz gut.
Ja, definitiv. Also so lange Krankheit, langer Leidensweg habe ich in meiner nächsten Familie. Das wünsche ich niemandem. Das
Nein.
ist so zermürbend.
Ja.
Körperlich und psychisch, also das ja. wünsche ich einfach nicht.
Für alle, für den Sterbenden und für die Hinterbliebenen.
Ach, das ist einfach nix.
Nee, ist auch nix.
Wobei man sich dann wenigstens das schönreden kann, nach dem Sinne von, er hat viel gelitten und jetzt wurde er erlöst, aber das ist ehrlich gesagt ein ganz schwacher Trost.
Ja, deswegen liebe ich auch die Leute, die reinkommen und sagen, und dann ist mein Vater gestorben von heute auf morgen. Der ist einfach gestorben. Ich denke mir so, oh, was ein Geschenk, wie großartig. Also gleich ein Reframing drauf. Es ist das Beste ja. überhaupt.
Es ist das Beste überhaupt.
Ja.
Ja. Wir können noch über Zeitpunkt reden, da ist mir auch lieber später als früher.
Ja.
Aber so dieser Leidensweg, boah,
nee.
Finde ich, das ist schon hammerhart.
Ja, ja. Also ich peile 120 an.
Okay, das ist gut. Ja. Also ich glaube, ich würde es auch nicht wissen wollen. Eigentlich ist mir egal. Also, wobei jetzt, wo Kunibert da ist, denke ich schon, ich würde gern sehen, wie er laufen lernt.
Ich glaube, da willst du viel sehen, die erste Liebe.
Ja,
ich bitte dich. Ach, wie toll.
Ja, ich würde gern sehen, wie er in die Schule kommt. Weißt du, solche Sachen, die würde ich gerne miterleben, weil es einfach so Spaß macht, das nochmal aus einer anderen Perspektive zu erleben. Weißt
ja,
du?
Vor allem, was er auch beruflich machen wird. Genial.
Ja, ach du, der wird, weiß ich auch nicht, was er wird. Profi-Schmuser.
Profi-Schmuser.
Ja, er ist ein sehr guter Schmuser.
Vor allem, macht weil er jetzt noch.
Ja, er kann sich überhaupt einfach gar nicht wehren gegen die Schmuser-Attacken und lacht dann immer so witzig. So.
Ja, jetzt lacht er noch. Genieß es. Schätze mal, genieß es.
Wir haben ja auch schon Leute gesagt, genieß es, so als ich noch nicht wehren kann. Ich so, ja. I do.
Sehr gut.
In diesem Sinne, wir hören uns wieder nächsten Montag. Macht es gut. Bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Wir hoffen, du hattest eine gute Zeit. Schreib uns gerne bei Instagram oder per Mail deine Fragen oder Anmerkungen. Und bewerte den Podcast oder lade andere dazu ein Lauschi zu werden. Wir freuen uns, nächsten Montag die Woche gemeinsam mit dir zu starten. Danke an Stefanie Langkammerer für den Schnitt und die Nachbearbeitung. Und an Wanda Ziak für die Stimme. Tschüss und bis nächsten Montag.